An uns ist der Wunsch herangetragen worden, bevor wir mit unserem Vortrag beginnen, dass wir nochmal zusammen dieses Lied singen. Wir singen das zweimal durch, dann sind wir ein bisschen aufgelockert und ihr könnt dann umso konzentrierter unseren Ausführungen lauschen. Wir teilen uns wieder so auf, dass Steffen jeweils unsere Notenzeile mit dieser Gruppe hier drüben leitet und diese Hälfte des Saales singt die obere Notenzeile. Wir singen das zweimal durch.
Preiset den Allmächtigen, voll Freude, ihr Nationen. Beugt euch vor dem Herrn,
beugt euch vor dem Herrn, der sich vertraut, wird sicher wohnen. Unsere Tränen trocknet er, wird uns im Schatten seiner Flügel.
Allein ist für dich, dankt und singe ihm die Ehre.
Seine Liebe hat kein Ende, singen ihm heilig, heilig, heilig.
Alle Welt erschallt,
alle Welt erschallt, der Himmel hallt mit Halleluja.
Preiset den Allmächtigen.
Preiset den Allmächtigen, voll Freude, ihr Nationen.
Beugt euch vor dem Herrn,
beugt euch vor dem Herrn, der ihm vertraut, wird sicher wohnen.
Unsere Tränen trocknet uns im Schatten seiner Flügel.
Er allein ist würdig, dankt und singet ihm die Ehre.
Seine Liebe hat dein Himmel heilig, heilig, heilig. Alle Welt erschallt,
alle Welt erschallt,
uns heute Abend zu euch sprechen zu dürfen. Die Abendvorträge haben immer den Nachteil, man ist schon erschöpft in der Last des Tages. Umso dankbarer sind wir, dass ihr bereit seid, uns zu dieser Stunde zuzuhören. Ich möchte zuerst zwei Bemerkungen zu dem Thema verlieren. Eigentlich hätte nämlich auch das Thema von heute Morgen gepasst. Jugend dient, denn so alt fühlen wir uns nun auch noch nicht. Ich bin auch erst 18. In meinem christlichen Sinne, vor 18 Jahren zur Gemeinde hinzugetan worden. Bei Steffen sind es ein paar Jährchen mehr, aber das merkt man gar nicht, den Unterschied. Wir werden am Ende auch noch ein paar persönliche Dinge zu sagen haben, das kommt noch. Ich möchte was Zweites zu dem Thema sagen, das könnte missverstanden werden. Wir wollen ja nicht den Eindruck vermitteln, dass wir über eine völlig unerwähnte Art des Dienens sprechen wollen. So als ob die anderen Vortragsredner nicht über christliches Dienen, wie Jesus das will, gesprochen hat. Das ist natürlich schon sehr oft getan worden. Wir wollen uns heute Abend vielmehr auf einen ganz konkreten Aspekt des Dienens konzentrieren, nämlich das Dienen zu zweit. Und dazu habe ich eine Stelle aus dem Predigerbuch ausgesucht, Prediger Kapitel 4, Vers 9. Und wenn wir diese Verse jetzt lesen, dann möchte ich euch ermuntern, das jetzt mal nicht durch eine romantische Brille hindurch zu lesen, denn diese Verse werden manchmal gern auf Hochzeiten vorgelesen. Wir wollen das jetzt wirklich mal im Sinne des gemeinsamen Dienstes tun. Denn die Worte des Predigers, die treffen auch hier zu. Da heißt es im Prediger Kapitel 4, Vers 9, es ist besser, man sei zu zweit als allein. Denn der Arbeitslohn fällt umso besser aus. Denn wenn sie fallen, so hilft der eine dem anderen auf. Wehe aber dem, der allein ist, wenn er fällt und kein zweiter da ist, um ihn aufzurichten. Und wenn du im Nahen Osten unterwegs warst, da waren keine asphaltierten Straßen, da haben sich manchmal Löcher aufgetan, in die der einsame Wanderer reinfallen konnte. Und wenn er keinen zweiten hatte, der mit ihm war, dann sah es sehr übel aus. Und auch wir können im Alltag in ein Loch fallen. Und dann sind wir dankbar, wenn es jemand Zweites gibt, der uns wieder raushilft. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wärmen sie sich gegenseitig. Aber wie soll einer warm werden, wenn er allein ist? Beziehungen helfen uns, die kalte Nacht zu überstehen. Und tatsächlich, in den Wüstengebieten Judäas kann es nachts empfindlich kühl werden. Aber es geht vielmehr um die Kälte einer Welt, der man häufig als Einzelner egal ist. Und wenn man zusammen dient, liefert das eine Art von Gemeinschaft, wo Gott diese Wärme schenkt, dass man nicht alleine sein muss. Und dann sagt der Prediger auch noch, wenn man den einen angreift, so können die beiden Widerstand leisten. Und eine dreifache Schnur wird nicht so bald zerrissen. Also wenn ihr anfängt, mit Tomaten zu werfen, dann wirft Steffen zurück. Der Prediger kann uns nicht versprechen, auch in unserem Dienst, dass wir das Ende allen Übels in diesem Erdenleben erleben. Das wäre unrealistisch. Aber er sagt uns, wie wir durchhalten können. Nämlich, indem wir uns nicht als Einzelkämpfer auch im Dienst durch die Gegend schlagen, sondern zusammen. Ihr kennt vielleicht auch diese Fabel von Aesop, wo ein alter Mann seinem Sohn ein Bündel von Holzzweigen gibt, mit der Aufgabe, die durchzubrechen. Und natürlich gelingt es nicht. Aber dann zieht der alte Mann diese Holzzweige einen nach dem anderen raus und zerbricht sie. Ein eindrucksvolles Bild. Alleine wirst du zerbrochen, früher oder später. Aber zusammen geht das nicht so leicht. Und so bin ich froh, auch heute Abend hier nicht alleine stehen zu müssen. In der Tat, als man uns dieses Thema angetragen hat, haben wir überlegt, sollen wir das machen? Aber weil wir wussten, wir machen das zusammen, fiel es uns leichter, ja zu sagen. Allein hätten wir vielleicht gezögert, dieses Vortragsthema anzunehmen. Und so bin ich froh, dass jetzt Steffen auch mit einem Beispiel kommen wird. Ein Beispiel aus der Schrift, wo einer allein war, aber wo er nicht allein blieb.
Vielleicht hat Mose auch gefroren in der Wüste, denn dort hat er viel Zeit verbracht. Nun, Mose war lange Zeit ein Einzelkämpfer. Er war lange Zeit in Midian, alleine mit seinen Schafen. Er wurde zum Pharao geschickt. Dort hat er einen Beistand bekommen, weil er vielleicht auch dachte, ich schaffe das nicht alleine. Er hat sich selbst als nicht fähig angesehen. Er war sehr demütig. Er war nicht der richtige Sprecher. Er war nicht der Richtige, der für den Pharao treten konnte. Er war einfach ungeeignet dafür. Und später in der Zeit, als er das Volk geführt hat, vielleicht war er sehr einsam, gerade in der Zeit, als die Personen, die ihm am nahesten standen, nämlich Aaron und Miriam, auch den Rücken gekehrt haben. Mose, der sehr einsam war. Aber es gab einen Zeitpunkt, da kam sein Schwiegervater Jitro und er brachte seine Familie. Was für eine Veränderung das in seinem Leben gewesen sein muss. Seine Frau und seine beiden Söhne, das bringt erstmal Austausch. Man kann miteinander reden, man verbringt Zeit miteinander. Das brachte eine große Abwechslung. Vielleicht hat er auch einige seiner Sorgen seiner Familie anvertraut und sie konnten darüber reden und diese teilen. Vielleicht hat er auch Verantwortung für seine Söhne gehabt und das hat Zeit in Anspruch genommen und er musste einen Teil seiner Arbeit vielleicht auch abgeben. Nun, was aber interessant ist, Jitro hat den Dienst, den Mose vor seinem Volk getan hat, angeschaut. So lesen wir mal zwei Verse. Die Situation im 2. Mose, Kapitel 18, Verse 13 und 14. Am anderen Morgen setzte sich Mose, das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her bis an den Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volke tat, sprach er: Was machst du dir da für Umstände mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend? Das ist eine interessante Situation. Mose hat das schon lange Zeit getan, er hat das Volk gerichtet Wenn wir uns vorstellen, wie groß, wie zahlreich dieses Volk war, was den ganzen Tag stand, und er hatte die Aufgabe, von früh bis Abend ja, Gericht zu sprechen, zu urteilen. Und jetzt kommt ein Außenstehender, der nicht mal zu dem Volk gehört hat, und er macht eine ganz interessante Beobachtung, denn er sagt, also Mose antwortet seinem Schwiegervater, ja, das Volk kommt zu mir, Gott um Rat zu fragen, denn wenn sie eine Sache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze kundtue. Und darauf dann die Antwort, er sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, zugleich du und das Volk, das bei dir ist. Denn das Geschäft ist dir zu schwer. Du kannst es allein nicht ausrichten. Warum hat Mose das nicht gesehen? Er hat den ganzen Tag gearbeitet und ihm ist nicht aufgefallen, dass es eine andere Möglichkeit gäbe, nämlich Arbeit auch zu teilen und abzugeben. Aber sein Schwiegervater, dieser Außenstehende, hat ihn darauf aufmerksam gemacht. Vielleicht hat Mose sich selbst als den einzig Fähigen gehalten, diesen Dienst zu tun. Aber sein Schwiegervater meinte, das ist nicht gut, wie du das so machst. Du machst nicht nur dich müde, sondern auch die anderen. Beide Seiten lassen das auf der Zunge zergehen. Du machst nicht nur dich müde, sondern auch die anderen. Du kannst es allein nicht ausrichten. Lesen wir den nächsten Verse vom Schwiegervater. So höre auf meine Stimme. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und erkläre ihnen die Ordnungen und Gesetze, dass du ihnen den Weg kundtust, darauf sie zu wandeln haben und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem Volk nach wackeren Männern um, die gottesfürchtig, wahrhaftig, im Geize fein sind. Die setze über sie zu obern, über 1000, über 100, über 50, über 10, dass sie das Volk alle Zeit richten. Alle wichtigen Sachen aber sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wirst du das tun und gebietet es dir Gott, so magst du bestehen und dann kann auch all dies Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Das ist ein sehr interessanter und ein sehr guter Rat, den ihnen sein Schwiegervater hier gegeben hat. Habt ihr bemerkt, was für Qualifikationen nötig sind für diese Person, die er auswählen soll? Für Richten würde man denken, ja, ein Jurastudium wäre das Beste. Und das wären die geeignetsten Personen. Aber davon lesen wir nichts. Wir lesen von tüchtig, ich habe jetzt auch andere, gottesfürchtig, wahrhaftig und wie Luther sagt, unbestechlich, dem Geize feind. Merkt ihr was? Treue, Gottestreue ist ihm viel wichtiger als Fachkenntnis. Die Fachkenntnis, die kann man noch bekommen. Aber als Grundlage ist Wahrheit, also Gottesfürchtigkeit und Treue. Das sind wichtige Eigenschaften. Und dann kannst du den Fokus auf die wichtigen, auf die schwierigen Sachen oder Fälle legen. Du kannst den Weg lehren und auch die Werke tun. Bei diesen Worten kommt uns vielleicht eine andere Begebenheit im Neuen Testament in den Sinn, nämlich diese Armpfleger, die ausgewählt wurden, und die Apostel waren auch mit der Arbeit überlastet. Ihre Hauptaufgabe war Gebet und zu lehren. Und jetzt kamen noch andere Aufgaben, die ihnen vielleicht zugetragen wurden, die vielleicht auch andere hatten, aber gesagt haben, ich habe keine Zeit mehr oder es wird mir zu schwer. Und die Last wurde immer mehr auf diese Apostel gelegt, bis sie zu dem Schluss kamen, wir schaffen es nicht mehr. Es wird zu viel. Spricht uns das nicht aus dem Herzen manchmal? Es ist uns zu viel. Und sie haben sehr ähnliche Worte gesagt. Wir suchen Männer, die bereit sind, diesen Dienst zu tun. Und lest in diesem Vers mal, welche Qualifikationen sie gebraucht haben. Da war auch kein Fach, Wissen erforderlich, sondern Treue und Gottesfurcht. Und sie wollten sich auf die Hauptaufgabe stützen, nämlich das Wort verkündigen und gemeinsam beten. Nun, die Reaktion von Mose hier, er war doch der König. Er war der Führer, nicht der König, der Führer. Hätte er nicht sagen können, ist egal, was du sagst, ich bin hier der Führer des Volkes. Und ich habe das schon immer so gemacht, deswegen machen wir das auch weiter so. Ich habe hier das Sagen. Gott hat mich ausgewählt. Das finde ich hier in diesen Versen nicht. Er hat sich gedemütigt. Er war gehorsam gegenüber einem Rat, gegenüber dem Rat eines Außenstehenden. Und das ist sehr bemerkenswert, wo ich mich frage, lasse ich mir immer was sagen? Lasse ich Rat an mich heran von Außenstehenden oder von anderen Brüdern? Oder kommen bei mir diese Gedanken auf, du hast das schon immer so gemacht, das mache ich auch weiter so. Nun, wir brauchen dringend Gebete und ein dringendes Anliegen ist es, dass wir nicht alles alleine machen. Wir brauchen dringend Mitarbeiter. Wir sehen jetzt noch ein weiteres Beispiel von Alex.
Okay, wir haben also den Bedarf erkannt. Und es gibt ja dieses Sprichwort, woher nehmen und nicht stehlen. Und es ist ja schön und gut, wenn Diener der Gemeinde merken, dass sie allein sind und jemanden brauchen. Aber was hilft es ihnen, wenn dieses Bedürfnis nicht auch von den anderen gesehen wird? Du siehst, da müht sich einer vorne ab. Was bewirkt das in dir? Es ist ja sehr schön, ihm zuzuschauen. Ne? Und ich dachte mir, als Steffen jetzt diese Stelle brachte, irgendwie haben die Israeliten da nie dran gedacht. Wir gehen zu Mose und lassen uns Rat geben, dass der arme Mose sich da abquält, die ganze Zeit allein. Das war denen irgendwie egal. Hauptsache wir bekommen Hilfe, Hauptsache wir bekommen Seelsorge, Hauptsache wir bekommen Rat. Wie ist das heute in der Gemeinde? Merkt ihr, die ihr jeden Sonntag jemanden habt, der euch dient, dass dieser Mensch auch Unterstützung gebrauchen könnte? Nicht, weil er das nicht gut macht, sondern weil es einfach zu viel wird mit der Zeit. Vielleicht hast du es schon gesehen. Vielleicht bist du ja nicht mit Scheuklappen durchs Gemeindeleben gegangen, sondern du hast dieses Bedürfnis erkannt. Und dann ist es, denke ich, die erste Reaktion zu sagen, ja, Gott soll da helfen. Und da kommt einem ein Gebet über die Lippen, nicht wahr? Kannst du nicht irgendwas machen, Gott, dass diesem Zustand Abhilfe geschaffen wird? Und wisst ihr, wir haben ein Beispiel für ein solches Gebet in der Bibel, das wird uns auch vom Herrn Jesus aufgetragen. Wir finden das im Matthäusevangelium, Kapitel 9, und da lesen wir ab Vers 36, wo es heißt, als er aber die Volksscharen sah, jammerten sie ihn, weil sie beraubt und vernachlässigt waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Ist das ein Gebet, was wir heute auch sprechen können? Ich denke schon. Ja. Und vielleicht hast du selber schon so oder ähnlich gebetet. Jetzt, ihr wisst, was bei Arzneimittelverpackungen oft noch drin ist. Das sind Beipackzettel. Und der Beipackzettel vom Gebet lautet auch hier zu Risiken und Nebenwirkungen. Was denkt ihr passiert, wenn wir ein solches Gebet sprechen? Herr, mach doch, dass in deine Ernte mehr Arbeiter kommen. Dass der sich davon nicht alleine abmüht, sondern dass er Unterstützung bekommt. Und jetzt möchte ich, dass wir einmal vergessen, dass direkt am Ende dieses Textes eine Kapitelgrenze kommt. Streicht die mal durch in euren Bibeln. Die existiert jetzt mal nicht. Und wenn wir das in einem Zusammenhang lesen, dann seht ihr, wie dieses Gebet beantwortet wird in diesem Beispiel. Schauen wir es uns an. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese. Der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas. Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes. Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphäus, und Lebäus, so benannt Thaddäus, Simon der Kanaanäer und Judas der Ischariot, welcher ihn verriet. Diese 12 sandte Jesus aus. Wir sehen hier 6-mal ein Und. 6 Paare von Dienern der guten Nachricht gehen zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Habt ihr gemerkt, sie sind die Antwort auf ihr eigenes Gebet. Ach Herr, mach doch, dass da irgendwelche kommen und die Arbeit übernehmen. Ja, du gehst. Du bist die Antwort auf dieses Gebet. Und das meinte ich mit dem Risiko. Es könnte sein, du betest um etwas und dann schickt Gott dich los. Deshalb ist es ein Risiko. Also überlegt euch gut, ob ihr es betet. Aber ich denke, niemand hier in diesem Raum möchte dieses Risiko auf Dauer scheuen. Vielleicht bist du der neue Mitarbeiter, der den hauptamtlichen Bruder, den der hauptamtliche Bruder dringend braucht. Ich finde das sehr gut. Und ihr seht wieder dieses Prinzip, was auch schon Salomo angesprochen hat. Sie werden zu zweit losgeschickt. Sie gehen fort und sie dienen gemeinsam. Und ich denke, so allmählich erkennen wir auch, warum das gut ist. Und damit die bisherigen Gedanken, die wir geäußert haben, jetzt nicht einfach im Winde verwehen, möchte ich, dass wir einen kurzen Zwischenstopp einlegen. Beantworten wir mal diese Frage. Dienen zu zweit im Jesus-Stil? Welche Vorteile seht ihr? Und da möchte ich, dass wir an dieser Stelle einfach ein paar Gedanken sammeln und ich gebe euch noch einen kleinen Hinweis mit auf den Weg, ein Zitat aus dem 10. Kapitel und das kann uns auch vielleicht helfen, hier einige Gedanken zusammenzutragen. Also, vielleicht 5, 6 Kommentare, ruft es einfach rein, aber wartet, bis ich jeweils immer einen aufgeschrieben habe. Welche Vorteile seht ihr im Dienen zu zweit?
Also wenn nur einer ist, dann hat er nie Zeit, um Urlaub zu machen.
Also. Okay, also wäre hier ein Vorteil. Ne?
Kannst du es wiederholen? Akustisch nicht
alles. Ja, zu zweit hat auch jeder einmal die Gelegenheit, Urlaub zu machen.
Ja, nennen wir es mal Ruhe, genau. Urlaub klingt zu sehr nach Luxus.
Gegenseitige Kontrolle auch.
Hast du das gehört, Steffen? Gegenseitige Kontrolle.
Nehmen wir es Korrektur.
Ich mache mal K-Punkt. Ihr könnt dann überlegen, ob das Kontrolle oder Korrektur bedeutet. Ne? Ja, Peter?
Zweifaches Urteilsvermögen.
Freddy?
Als Mathematiker würde ich sagen, halbe Arbeit.
Die Dringlichkeit des Miteinanderauskommens.
Das habe ich jetzt.
Dringlichkeit des Miteinanderauskommens.
Da muss man aufpassen, dass man das nicht verdreht, ne? Sagt Freude teilen, Leiden verdoppeln. Nee, das ist nicht. Ja, ganz hinten sehe ich noch. Ja?
Ja, an meinem Arbeitsplatz nennt man das Vier-Augen-Prinzip. 4 Augen sehen mehr als 2.
Geht auch noch vor die Ohren, ne? Genau. Aha. Ja. Manfred?
Jesus hat seine Jünger 2 und 2 weggeschickt, damit sie, wenn sie von der Liebe reden, damit man das auch sieht, denn einer allein kann sich ja schlecht lieben, aber 2 sehen, wie sie einander lieben, wie sie miteinander umgehen.
Zeugnis.
Stefan, du darfst als Nächstes.
Ergänzung der Gaben.
Wir sagen schon alles, was wir noch sagen wollen.
Das ist unser Trick. Ihr habt den Vortrag jetzt perfekt beendet für uns. Nein. Ja, ja, haben wir noch, okay, Platz? Vielleicht noch einen. Ja, Micha?
Ermutigung gegenseitig oder Bestätigung?
Ja, gut. Wir haben schon ein gegenseitiges K, da kann ich noch ein E hinzutun. Ja. Für Ermutigung. Kontrolle, Korrektur, Ermutigung.
Ich habe noch ein Jesus in der Mitte.
In
2 oder 3.
Ja, also ich denke, unser Ideenpool ist, ihr versteht, und wir sind froh, dass ihr noch aufmerksam seid zu dieser späten Stunde. Und im Übrigen, wenn wir jetzt diese Liste, die sicherlich noch nicht vollständig ist, stellt euch mal vor, wir würden alle diese Punkte ins Gegenteil verkehren. Dann hätten wir eine Liste von Nachteilen, die sich beim Dienst allein ergeben. Hast du eben nicht so viel Zeit für Ruhe. Und dann kommen solche Stichwörter hoch wie Burnout. Gegenseitige Kontrolle, Rechenschaft, Ermutigung, wo soll die herkommen? Wie ist das mit dem Urteilsvermögen? Greifst du allein in jeder Situation wirklich alles, ohne dass eine zweite Meinung dir hilft? Halbe Arbeit, doppelte Freude, was wäre das Gegenteil davon? Ja. Und lernen, miteinander auszukommen, das ist wichtig, das zu lernen. Was, wenn man das nicht lernen kann, wenn man dafür keine Gelegenheit hat? Und wenn wir diese Liste jetzt schon ins Gegenteil so verdrehen, wollen wir jetzt noch auf ein ganz tückisches Verhängnis eingehen, welches sich beim Dienst ganz alleine ergeben kann. Und dazu hat Steffen noch etwas zu sagen.
Mathematisch gesehen wäre es doch viel besser, die würden allein gehen, oder? Mhm. 12 Teams anstatt 6 Teams, viel mehr Evangelisation, oder? Es könnte viel breiter gestreut werden. Aber dass das natürlich nicht so ist, haben wir auch gerade gesehen. Ne? Der Vorteil dieser 2er-Teams, wenn man alleine ist, ist man schneller entmutigt. Ne? Und auf Widerstand kann man nicht so reagieren, man ist nicht so standhaft, wenn es zum Widerstand kommt. Aber es kann auch ein anderer Aspekt sein. Wenn ich allein gehe, dann könnte ich sagen, ich bringe dir die Botschaft. Ne? Da kommt Stolz, Ego. Dazu. Wenn man zu zweit geht, müsste man schon sagen, wir bringen die Botschaft. Und das ist noch nicht ganz wie, als wenn es von mir kommt. Und der Gedanke ist hier, dass ich die vertikale Verbindung allmählich vernachlässige. Ist deswegen nicht Mose gestrauchelt, als er gesagt hat, er hat wir gesagt, aber eigentlich ich oder wir bringen euch das Wasser. Er hat gerade diese vertikale Ebene zu Gott vernachlässigt. Dass Gott es ist, der allen Segen bringt, Speise und Wasser. Aber das ist ihm eben zum Verhängnis geworden. Nun, wenn wir diese 2er-Teams anschauen bei Evangelisation, lässt sich das auch auf den Gemeindedienst allgemein übertragen. Ich denke, in vielen Hinsichten schon. Und man kann auch sagen, im Alleingang ist man viel schneller müde, so wie Mose vor dem Volk stand und nicht nur sich, sondern eben auch seine Zuhörer ermüdet hat. Und andererseits besteht eben die Gefahr, dass wenn man den Dienst lange tut und die vertikale Beziehung langsam bröckelt, dann wird mein Maßstab immer klarer und immer wichtiger und eben dann auch zum Maßstab für andere. Und es gibt im Neuen Testament ein Beispiel, ein sehr interessantes, wo es ein junger Mann oder ein, wir wissen nicht, ob er jung ist, ein Mann, vielleicht einen recht verheißungsvollen Start hatte in der Gemeinde und vielleicht treu und ehrgeizig auch gedient hat. Aber irgendwie ist er abgekommen und in eine falsche Richtung abgedriftet. Und das ist Diotrephus. Wir wissen leider nicht so viele Einzelheiten über ihn. Wir würden sie gerne wissen. Aber was wir sehen, machen wir die Stelle an. Dass wir im 3. Brief des Johannes lesen können, in Versen 9 bis 10, wo er sagt, ich habe der Gemeinde etwas geschrieben, aber Diotrephes, der bei ihnen der Erste sein möchte, nimmt uns nicht an. Darum will ich, wenn ich komme, ihm seine Werke vorhalten, die er tut, indem er uns mit bösen Worten verleumdet und daran nicht genug, nimmt er selbst die Brüder nicht auf, und wehrt es noch denen, die es tun wollen, und stößt sie aus der Gemeinde. Ein recht aggressives und sogar verleumderisches Auftreten zum Schaden der Gemeinde. Wir sehen hier, der Erste sein möchte, für die, die Griechisch können, unten. Er hat ein Streben nach dem Ersten, nach dem obersten Rang. Er strebt an die erste Stelle. Ein stolzes Verhalten. Er sucht Ansehen. Und man sieht hier eine Art Konkurrenzdenken, was eigentlich typisch für Karrieremenschen ist. Karrieremenschen, die benutzen die Ellenbogen und versuchen, so schnell wie möglich an die Spitze zu kommen und alle anderen auszustechen. Und das kann man hier bei dem zum Teil sehen. Er hat ein Autoritätsproblem. Denn er nimmt Johannes und vielleicht andere Leiter oder Brüder nicht an. Und die, die die Wanderprediger beherbergen wollen oder Gastgeber für sie sein wollen. Wir sehen hier mangelnde Unterordnung, was besonders für Leiter so wichtig ist. Unterordnung. Wir fragen uns vielleicht, was sind seine Motive für dieses Handeln? Hat das Lehrgründe? Vielleicht, weil es dort gnostische Richtungen gab, wo es Differenzen gab. Oder vielleicht, weil sein Ansehen beeinträchtigt wurde. Aber für mich und vielleicht auch für euch die brennendere Frage ist vielleicht, wie konnte es dahin kommen? Wenn er vielleicht einen verheißungsvollen Start hatte, wie kann es sein, dass er dort gelandet ist, wo er jetzt ist? Kann es sein, dass ihm vielleicht zu schnell Leitungsaufgaben übertragen wurden? Vielleicht wurde er als Person zu wenig geprüft, ob er als Leiter taugt, ob er fähig ist, diese Verantwortung auch zu tragen. Vielleicht hat er auch die Leitungsaufgaben selbst an sich gerissen. Wir wissen das nicht. Und eine Vermutung, die mir auch sehr nahe kommt, oder wo ich denke, dass die sehr nahe liegt, ist, dass er vielleicht einen sehr guten Start hatte, dass er ehrgeizig war und treu, aber allmählich abgedriftet ist. Vielleicht sind seine Methoden, sein Stil allmählich zum Standard geworden. Und er hat andere dazu gedrängt, sie auch so zu erledigen, wie er das gemacht hat, und sie konnten es nicht. Jeder hat seinen eigenen Stil. Und vielleicht hat sich dadurch ein gewisser Kontrolldrang bei ihm aufgebaut, dass es so weit gegangen ist. Ein sehr negatives Beispiel, und wir würden uns natürlich schnell distanzieren, aber wenn er gut angefangen hat, besteht denn die Gefahr bei uns, dass wir irgendwo dazwischen sind und vielleicht auf dem Weg dahin, wir würden nie so weit kommen, natürlich, das würden wir bestreiten, aber besteht die Gefahr, können wir das analysieren? Und wenn ja, können wir noch rechtzeitig den Schritt zurück machen. Können wir in Aufgaben hineinwachsen, die dann zum Standard werden? Und andere, die wir vielleicht in den Dienst auch gerne hineinhaben möchten, die machen die Aufgaben anders. Die erledigen das auf ihre Art und Weise. Was uns vielleicht schwerfällt, das auch so zu akzeptieren. Dieser Dienst, vielleicht die Gemeindearbeit, wird mein Standard, mein Baby. Und andere machen es anders. Dann bin ich vielleicht überlastet, weil ich am Ende die Aufgaben selbst erledige, denn niemand kann es zu diesem Standard tun. Und wir geben anderen vielleicht auch nicht die Zeit zu wachsen. Das sind Fragen, die wir auch in unseren Diskussionsgruppen dann morgen diskutieren können. Darf ich oder soll ich Fehler erlauben, wenn mein Mitarbeiter, den ich vielleicht mentore, wie viele Fehler darf er machen? Wie viel Geduld muss ich mit ihm haben? Und muss er es denn so machen, wie ich das bisher immer gemacht habe? Nun, die Frage ist schon, woher nehmen wir die denn? Wir wollen jetzt noch ein Beispiel analysieren. Alex wird das tun, aus dem Neuen Testament, wo wir sehen, wie Paulus einen Mitarbeiter gefunden hat.
Genau, wir sind wieder bei der Frage, woher nehmen und nicht stehlen? Als ich noch jung war und die ersten Geschichten aus der Bibel gelesen habe, da schien es mir immer, als ob die recht schnell Kontakt geknüpft haben, recht schnell die Leute gefunden hatten, die sie brauchten. Und es scheint auch manchmal beim oberflächlichen Lesen heute noch so rauszukommen. irgendwie war zu biblischen Zeiten die Suche nach geeigneten Mitarbeitern einfacher. Aber ich betone, das scheint nur so zu sein. Eine Stelle, die diesen Anschein erwecken könnte. Ihr kennt sie sicherlich, Markus Evangelium Kapitel 1, Verse 16 bis 18. Und als er, Jesus, am Galiläischen Meer wandelte, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im Meer, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach. So will ich euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie alsbald ihre Netze und folgten ihm nach. Und das sind die Stellen, die lernt man in den Kinderstunden. Guck mal, diese Fischer, na, die zögern nicht, sie gehen sofort mit Jesus mit. Und wenn du jetzt diese Stellen liest im Kontext von ich suche geeignete Mitarbeiter, dann denkst du, das geht irgendwie nicht so ohne weiteres. Na, geh am Sonntag nach der Versammlung zu einem Bruder hin und sag, du könntest du mal, die Aufgaben werden nicht so einfach von jetzt auf gleich wahrgenommen und übernommen. Und auch wenn wir diese Stellen hier anschauen und das mal auch in den Parallelberichten etwas analysieren, dann sehen wir, dass das nicht wirklich so ex und hop ging mit Jesus und seinen Jüngern. Ich habe die beiden anderen Stellen bloß mal unten aufgeführt. Zum Beispiel sehen wir am Beginn des vierten Evangeliums, im ersten Kapitel ab Vers 37, dass die Jünger schon erstmal Bekanntschaft schließen mit Jesus. Na, da findet der eine zu Jesus, holt dann noch seinen Bruder und es setzt sich eine richtige Kette fort. Sie lernen ihn erstmal kennen, aber sie gehen noch nicht unbedingt mit. Oder dann in Lukas 5, wo der Fischer Petrus auch erstmal einen großen Fischfang erleben muss und sich dann vor Jesus wieder niederwirft und sagt, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Und dann sagt Jesus, ich werde dich zu einem Menschenfischer machen. Und da verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Also wir sehen, das hatte eine gewisse Vorgeschichte. Ja, Markus berichtet das so, weil einfach der Stil des Markus-Evangeliums so ist. Es geht alles sehr schnell bei Markus. Aber wir wissen schon, Jesus hat vorher Beziehungen geknüpft. Und aus diesen Beziehungen heraus konnte er die Jünger im entscheidenden Moment zu sich rufen. Ein anderer Bericht, der so plötzlich wirkt, den finden wir in der Apostelgeschichte. Es scheint, dass es auch dem Paulus leicht fiel. Er kommt in eine Stadt, bekehrt ein paar Leute und nimmt sich einen von ihnen einfach mit. Wir lesen in Apostelgeschichte 16, Verse 1 bis 3, er, gemeint ist Paulus, kam aber auch nach Derbe und nach Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn. Und man denkt, wie hat er das gemacht? Warum ist da Timotheus einfach so mitgekommen? Heutzutage braucht es so viel Überredung, das ging damals so schnell, aber ich denke, auch hier sehen wir den Hintergrund, wenn wir etwas tiefer forschen. Das ist ja bereits die zweite Missionsreise des Apostels. Timotheus ist wahrscheinlich schon früher zum Glauben gekommen, hatte sich einen guten Ruf erworben und nun war die Zeit reif, so jemanden auch mitzunehmen. Und wir sehen wiederum etwas, was Steffen schon erwähnt hat, die Kriterien. Wählt Paulus den Timotheus, weil der so ein guter Redner ist oder weil er, keine Ahnung, so viel Wissen hat? Es steht einfach, er hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern. Und ich denke, das hat mehr mit seinem Charakter zu tun, mit seiner Glaubenstreue. Und erneut, ja, man wird in der Bibel immer wieder mit der Nase drauf gestoßen. Das Kriterium für gute Mitarbeiter ist nicht, wie sehr sie sich an deiner Messlatte messen können, sondern ob sie treu sind. Wissen und Sachkenntnis kann man sich im Leben später immer noch aneignen, aufgrund der Treue. Aber umgekehrt ist das schwierig. Wir erinnern uns an manche Geschwister, die als verheißungsvolle Kandidaten galten, weil sie so viel wussten, aber sie waren nicht treu. Paulus und andere schauen zuerst auf die Treue. Und das, denke ich, ist ein wichtiges Kriterium. Und wenn wir die Augen aufmachen, sehen wir auch solche treuen Geschwister unter uns. Vielleicht haben wir sie bisher nicht als Kandidaten in Augenschein genommen, aber vielleicht sollten wir einen zweiten Blick darauf werfen. Und die Beziehung, die zwischen Paulus und Timotheus dann sich bildet, die ist sehr gut. Wir wissen das. Der Timotheus wird dem Paulus wie ein Sohn, wie ein Kind. Aber das heißt lange nicht, dass der Apostel weit über ihm stand. Was ich wichtig finde, wenn ich die ganzen Paulus-Timotheus-Stellen anschaue, ist, dass sie sich auf Augenhöhe dienten. Und das sieht man an verschiedenen Stellen und die Liste ist nicht vollständig. Zum Beispiel, wenn wir Römer 16, 21 anschauen, da sagt der Timotheus, mein Mitarbeiter. Das klingt, wie wären sie auf der gleichen Stufe, nicht wahr? Ein anderes Beispiel im Philipperbrief, Kapitel 1, Vers 1. Paulus und Timotheus, Knechte Jesu Christi, an alle Heiligen in Christus Jesus. Also wenn man das so liest, ist der Philipperbrief kein reiner Paulusbrief, es ist ein halber Timotheusbrief, denn als Autoren werden Paulus und Timotheus genannt. Sie haben beide inhaltlich mitgearbeitet. Dienen auf Augenhöhe. Und dann im 1. Thessalonicher 3,2, und das ist das dritte und letzte Beispiel in dieser Liste, da sagt der Timotheus, und er nennt ihn unseren Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium ist. Das ist nicht interessant, wenn man Geschwister im Glauben so betitelt. Das ist kein mein Untergebener, mein Knecht, der für mich die schwierigen Aufgaben erledigt. Nein, das ist ein Miteinander, das ist ein verzahntes, es wären da zwei Zahnräder, die sich einfach ergänzen. Nur wenn sich das eine dreht, kann sich das andere drehen. Und das sehen wir zwischen Paulus und Timotheus. Und es ist ein Modell, welches sich lohnt, immer wieder auch nachzuahmen in unserer Zeit. Wenn wir in der Schrift immer wieder ein Muster entdecken, was sich ständig wiederholt, dann denke ich, haben wir etwas Substanzielles gefunden. Und wir möchten euch ermutigen, dieses Muster von Mitarbeit zu überdenken und vielleicht in euren Ortsgemeinden, wenn es das noch nicht geben sollte, das auch zu entwickeln. Dieses Modell von Mitarbeit pflegen Steffen und ich seit mindestens 10 Jahren und wir wollen nun zum Schluss ein paar Worte darüber verlieren, wie wir in diese Art des Dienens reingewachsen oder reingerutscht sind, wie man das nennen will. Und zum Schluss geben wir euch dann auch gerne noch Gelegenheit, uns Fragen zu stellen, vielleicht Dinge, die wir vergessen haben, zu erwähnen. Steffen, willst du anfangen, ein paar Worte über deinen Werdegang zu sagen?
Man würde ja vielleicht zuerst denken, naja, die wachsen nun mal nicht auf den Bäumen, die Mitarbeiter, dass ich sie einfach pflücken kann. Ne? Und ich will voranschieben noch, dass es nicht unser Verdienst ist, dass der eine den anderen sorgfältig ausgewählt oder geprüft hätte. Manchmal ist auch Glück dabei, dass Gott den Richtigen schickt. Ne? Und in unserem Fall war das auch so, dass wir beide schon in den Startlöchern standen. Und Jack McKinney wurde erwähnt. Er war 5 Jahre in Chemnitz. Ich will aber vor allem Larry Sullivan erwähnen, der den meisten von euch bekannt ist. Übrigens hat heute Geburtstag. Wer noch einen Gruß schicken will, wird heute 59. Ich hoffe, du mir es erlaubt, das zu verraten. Aber Larry hat eine sehr wichtige Rolle in Chemnitz gespielt. Der hat ja die Arbeit 92 gewissermaßen begonnen. Und ich war am Anfang schon dabei, 92. Alex kam 98. Und wie wir das auch schon versucht haben, deutlich zu machen, Larry hat auf Treue geschaut. Er hat Brüder oder Geschwister gesucht, die treu nachfolgen. Und das andere, das ergibt sich alles. Da war Jack dann dafür da, der hat die Belehrung gemacht und Griechisch und Altes Testament und was auch immer. Aber Larry war immer wichtig, dass er Menschen findet, die Gott lieben, die ihm wirklich treu nachfolgen. Und so haben wir 2003, 2004 ein Bibeljahr gemacht. Das war, als Larry noch bei uns war. 2007 oder war es 2008, ist dann Larry zurückgegangen für ein Jahr in die Staaten. Und er meinte, es war an der Zeit, die Verantwortung in die Hände von Lokalen, also von Menschen aus Chemnitz zu legen und zu übergeben. Wir haben auch ein paar Bilder von uns mitgebracht. Das ist immer schön. Männer- und Frauenzeit ist immer schwierig zusammen zu puzzeln, wer zu wem gehört. Und das ist ein Bild von meiner Familie. Meine Frau war auch schon auf Frauenfreizeiten. Und unsere Tochter, die in den nächsten Wochen ein Teen wird, mit uns vor neue Herausforderungen stellt. Ich bin jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Und ja, meine Frau ist auch ja, vor 20 Jahren etwa zur Gemeinde gekommen. Ja, willst du erst noch was zu deiner Familie sagen?
Ja, ich bin seit 9 Jahren beinahe verheiratet. Ich habe eine Schwester aus Ungarn gestohlen. Das ist die Barbara und das sind unsere beiden Söhne. Der größere ist 8 Jahre, der Ruben, und der kleinere, frech guckende ist der Achim. Und ja, es war wirklich, also wir hatten geheiratet und kurz danach war dann auch das Jahr, wo Larry mal getestet hat, ob denn die Chemnitzer Gemeinde ohne ihn auskommt. Und das Jahr ist gut gegangen. Wir bekamen dann auch sehr bald Ruben. Also es waren viele Umbrüche. Die neuen Verantwortlichkeiten in der Gemeinde, eine größer werdende Familie. Und das musste alles unter einen Hut gebracht werden. Und ich bin dankbar, dass das geklappt hat. Und es ist auch immer schön, dass ich wusste, ich stehe da nicht allein. Ich muss das nicht alleine tun. Steffen ist da. Und ich will auch jetzt schon den Gedanke vorausschicken, dass wir weiter daran arbeiten, weitere Brüder auch in Chemnitz ja, zu ermutigen, mehr und mehr Dienste zu übernehmen. Denn wenn das Werk auf vielen Schultern ruht, dann ist es auch eine stabile Arbeit. Ja. Und dann findet man eben auch die Zeit mal für Familie, weil man weiß, man ist nicht für jede einzelne Aufgabe mehr verantwortlich, sondern kann Aufgabenteilung machen. Das ist eine Sache, die uns sehr wichtig geworden ist. Ja.
Wenn wir über den Nutzen nachdenken, also besonders im Hinblick auf uns, da wurde ja einiges schon genannt, wir haben schon aufgeschrieben, aber natürlicher Nutzen, der andere wird es schon machen, wenn eine Aufgabe an uns getragen wird. Aber natürlich in vielerlei Hinsicht kann man Themen auch gemeinsam bearbeiten. Wir überlegen uns regelmäßig, welche Themen sind nötig. Und wir bieten dann auch Predigtreihen an, wo wir ein ganzes Thema in 5 bis 10 Wochen abhandeln. Wir haben das mal gemacht, Schattenbilder des Alten Testaments oder Vergleiche zum Neuen. Und da kamen bestimmt 10 bis 15 Themen heraus, die wir abwechselnd behandelt haben. Also wir predigen abwechselnd, aber wir haben noch andere Brüder in Chemnitz, die genauso unregelmäßiger dann rein rotieren. Natürlich die gemeinsame Arbeit, die Diensteteilung. Aber das klang auch schon an. Jeder ist ein bisschen anders. Ne? Jeder sieht das auch aus einer anderen Perspektive. Und diese Vielfalt, die kommt einfach nicht, wenn du allein diese Verantwortung trägst oder allein diesen Dienst ausführst. Und ich kann sagen, wir sind recht unterschiedlich, ne? eher mathematisch, denkend, analytisch. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen mehr emotional denke, aber wir ergänzen uns in dieser Hinsicht sehr. Und diese verschiedenen Perspektiven, die kommen dann zum Tragen auch in unseren Diensten. Und natürlich, auch um Negatives anzusprechen, jede Gemeinde hat Probleme, Konflikte, vielleicht schleichende Konflikte, also ja, Konflikte, die zunehmen, die man beobachten kann. Der eine sieht es eher als der andere, aber wir können diese Probleme gemeinsam auch angehen. Wir können sie gemeinsam diskutieren. Und wir haben öfters ja, Brainstorming-Meetings, also wir treffen uns, um über solche Sachen und Tendenzen auch zu reden und wie man sie behandeln kann. Und auch Prediger werden kritisiert, ne? Das kennt jeder. Wer vorne steht, der ist eine große Angriffsfläche. Und irgendwie, wenn man doch auch zu zweit diese Arbeit macht, dann lastet diese Kritik nicht auf mir alleine, sondern wir können sie gemeinsam tragen und 4 Schultern tragen sie leichter als 2. Wir können füreinander beten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir können zusammen für die Gemeinde beten und wir können auch füreinander beten, nämlich für die Dienste, die wir jeweils tun. Aber natürlich gibt es auch einen Nutzen für die Gemeinde. Aber das klang auch schon an, die Vielfalt, die unterschiedlichen Stile und Arbeitsweisen. Aber diesen Punkt möchte ich auch nicht versäumen, nochmal zu erwähnen. Der klang auch schon an, als wir euch gefragt haben, welche Vorteile das hat. Wir können die Gefahr ausschließen oder reduzieren, dass einer von uns beiden vielleicht unbewusst einen Kontrolldrang entwickelt. Oder dass vielleicht die Gefahr entsteht, dass jemandens Arbeitsweise zum Maßstab wird. Wir sind zu zweit und wir können das auch verhindern. Ja, vielleicht noch ein Wort, wie wir auch Konflikte lösen. Wir haben Konflikte, vielleicht ist das eine eurer Fragen.
Ach so. Wir haben uns bisher nie wirklich tief in die Haare gekriegt. Wir können Konflikte relativ schnell lösen. Also da bin ich auch dankbar, an Steffen einen Mitarbeiter zu haben, der jetzt nicht cholerisch wird oder irgendwie. Wir sind zwei eher ruhige Typen und wir können Differenzen auch immer gut beilegen. Das ist wirklich ein Segen, aber es ist eine Sache, woran man auch arbeitet. Ja, die Menschen, die Gott uns in die Gemeinde stellt, werden auch oft dahingetan, damit wir charakterlich aneinander reifen. Ja, es gibt ja dieses Sprichwort, ne, dass Menschen einander schärfen können. Ja, und das passiert auch in der gegenseitigen Zusammenarbeit. Also ich bin froh, ihn zu haben. Er ist hoffentlich auch froh mit mir. Ja, und insofern wirklich wollen wir euch dieses Dienstmodell auch wirklich schmackhaft machen. Darauf beruht das ja auch im Neuen Testament. Warum hat dann eine Gemeinde, wenn sie weiterentwickelt ist, später auch mehrere Diakone? Warum hat sie mehrere Älteste? Und hier kann man im Kleinen das schon anfangen, wenn man als Evangelist nicht alleine ist, sondern auch hier schon die Mehrzahl gesucht wird. Die Gemeinde ist ein Leib und ja, wir sind halt zwei Glieder davon. Und so gibt es dann auch die Möglichkeit, noch weiter zu wachsen. Ja, jetzt haben wir sicherlich viel geredet. Unser Mund wird langsam trocken. Vielleicht habt ihr einige Fragen noch an uns. Oh. Ziehen Sie eine Nummer und warten Sie, bis Sie aufgerufen werden. Entschuldigung.
Hansi, bitte, ja.
Neben eurer Gemeindearbeit habt ihr auch noch die Arbeit mit dem festen Fundament. Und das dürft ihr eigentlich auch nicht vergessen. Das kommt ja extra noch dazu.
Ja, ich sollte noch erwähnen, dass wir natürlich neben der teilzeitlichen Gemeindearbeit auch noch in ganz normalen, säkulären Jobs arbeiten. Wir sind beide Freiberufler. Steffen ist Dozent für Englisch und Deutsch als Fremdsprache. Ich unterrichte Mathematik, Physik und Englisch. Und wir sind relativ gut ausgelastet. Und es ist ein interessantes Arbeitsmodell auch. Du bist also nicht Vollzeit. Wir sind also nicht vollzeitlich in der Gemeinde, noch sind wir vollzeitlich im säkularen Bereich tätig, sondern wir haben sozusagen den Fuß in beiden Türen drin. Und bisher denken wir, dass das sehr nützlich ist, weil wir auch in der Zeiteinteilung etwas flexibler sind. Ja. Peter?
Als was sehen euch eigentlich die Gemeinde?
Die sehen uns als Evangelisten, ja, als ihre Prediger. Also wir haben jetzt in Chemnitz noch keine Diakone oder Älteste. In dieser Aufgabe müssen wir erst noch reinwachsen. Ja. Ja,
ich kann mir gut an Jack McKees Worte erinnern, die er mal sagte, wenn du ausgesandt wirst, schaue gut, mit wem du zusammenarbeiten willst. Und ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Punkt.
Ja, bist du?
Arbeiten deine Frauen zusammen?
Das ist eine interessante Frage, aber nein. Meine Frau hat eine Teilzeitstelle, sie arbeitet 30 Stunden die Woche und ist damit mental sehr ausgelastet, ist oft leider sehr erschöpft, sodass wenig Zeit ist, dass die beiden Frauen Zeit miteinander verbringen. Alex' Frau macht zum Teil Arbeit zu Hause, aber sie ist zu Hause für die Kinder.
Ich möchte mal was ergänzen, bloß ich weiß nicht, die Frauen arbeiten beide aktiv, sehr aktiv in der Gemeinde mit. Ne? Gerade Alex, seine Frau, macht sehr, hat alleine Kinderstunde. Also die machen schon in der Gemeinde viel und da arbeiten sie schon zusammen.
Rüdiger?
Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, an euer Brief durch die Gemeinde ging und auch zu uns da kam, als ihr um Unterstützung geworben habt und wie Jim darauf reagiert hat und wie großartig er das fand, dass einfach im deutschsprachigen Raum eben auch deutsche Brüder diesen Weg beschreiten und wo er auch bereit war, auf einen Teil seiner Unterstützung zu verzichten, um zu sagen, das ist ihm so ein großes Anliegen. Ich denke, das ist etwas, wo wir als Gemeinden halt schauen müssen. Das ist einfach großartig, dass ihr euch da in den Dienst stellt und ja, danke für dieses gute Beispiel.
Danke. Stefan.
wie ist das finanziell geregelt? Diesen Teilzeiteinsatz für die Gemeinde, wird der finanziell abgegolten und von der Chemnitzer Gemeinde oder kommt das aus Amerika? Oder wie ist das?
Wir haben ja bis zu der Zeit, als wir als Evangelisten eingesetzt wurden, Vollzeit gearbeitet und haben uns dann entschieden, diesen Dienst zu machen, halbe halbe. Und die Hälfte unserer Einkünfte wird durch Spenden gedeckt, wobei ein Drittel davon aus Chemnitz selbst kommt. Der Rest verteilt sich auf Gemeinden in Deutschland, Österreich und Deutschland, Schweiz und die USA.
Sonst noch jemand?
Bis morgen könnt ihr euch ja auch noch neue Fragen überlegen. Wir werden das ja nochmal in den Diskussionsgruppen, so Gott will, aufgreifen.
Eine Frage von Gabo.
Achso? Ja?
Das ist mir ein bisschen so Spätsünde. Und diese Fitte heißt, dass sie Jesus stillen. Ne? Und dann nachher dort, wo diese Fragen gestellt wurden, sind verschiedene Sprüche dort erwähnt worden. Ne? Und mir ist eben in den Sinn gekommen, eben dort mit der Jesus-Aussage, eben hat er gesagt, wenn mein Gericht ist es auch, wenn ich allein bin, auch richtig. Ne? Und dann nachher, aber ich bin nie allein, sondern eben nicht mit dem Vater. Oder? Mhm. Und dort diese habe ich eben nachher etwas zu spät, ist mir in den Sinn gekommen. Aber ich glaube, das passt eben schon dort eben zu dieser Abend. Jesus-Stil, ne? Hat ihr das vorgetragen. Ne? Und dann nachher, ich möchte das noch eben dazu sagen, eben, was Jesus gesagt hat, ich bin nicht allein. Oder, ne? Und dann auch, wenn ich allein bin, ist das auch mein Gericht, ist das richtig. Oder? Und das ist eben etwas, ich finde, das eben jetzt passend hier. Ne?
So, vielen Dank.